Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Dienstag, der 8. November 2022. Und ich möchte ein wenig pathetisch sagen, was für ein Tag? Habe ich diese Formulierung je benutzt? Nein, dafür heute. Und soll ich was sagen? Heute ist wirklich ein besonderer Tag und einer, der mir nicht besonders sympathisch ist. Denn vielleicht macht er gerade den ersten Schritt zum Comeback. Und jetzt bitte einsteigen, anschnallen und ganz ruhig bleiben.
And now, in order to make our country successful and safe and glorious, I will very, very, very probably do it again, okay? Very, very, very probably.
To bring my country to the upgrund, I will do it again. Very, very, very probably.
Ah, wie ich es hasse, diese Stimme, diese Betonung, diese Stumpfheit. Bah, ich könnte kotzen. So, sorry, aber das musste einmal raus.
Okay, okay, okay. Blech.
Mann, muss das sein? Womit haben wir das verdient? Wie viel Scheiße haben wir gebaut, dass wir diesen Typen nochmal verdient haben, dass er wirklich nochmal antreten will? Donald Trump kündigt bei einer Wahlkampfveranstaltung in Iowa an, er werde
very, 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 blah, blah, blah,
auf Deutsch so viel wie sehr, sehr, sehr wahrscheinlich 2024 wieder als Präsidentschaftskandidat antreten. Und warum jetzt schon Wahlkampf? Weil heute in den USA die Halbzeitwahlen stattfinden, die Midterms. Es geht um die beiden parlamentarischen Kammern des politischen Systems in den USA, das Repräsentantenhaus, kurz The House, oder wie Trump sagen würde, The House, und den Senat. Und Trump ist schon wieder voll auf Betriebstemperatur, und auch den folgenden O-Ton kann ich euch nicht ersparen, so gern ich würde. Bitte.
This is the year we're going to take back the House, we're going to take back the Senate, we're going to take back America, and in 2024, most importantly, we are going to take back our magnificent White House, right?
Und das Kapitol stürmen wir auch wieder. Und der Rest der Demokratie machen wir auch den Erdboden gleich. Okay, okay.
Meine Güte. Wisst ihr was? Diese Stimme wieder zu hören, in genau der gleichen Attitüde wie damals 2016, das ist ein bisschen wie morgens aufwachen nach einem Albtraum und dann zurückgeworfen werden in den Traum. Und dann stellt man fest, man ist gar nicht aufgewacht, man ist immer noch mitten im Albtraum. Oder man stellt fest, hey, ich bin wach und wisst ihr was? Ich habe das alles gar nicht geträumt. Es ist wirklich so. Es ist einfach wirklich so. Ja, und ich glaube, da sind wir. Genau da sind wir gerade. Und ja, ich weiß, ich soll nicht so pessimistisch sein am frühen Morgen. Und natürlich hat Donald Trump irgendwie sowas wie einen Unterhaltungsfaktor. Ja, gebe ich ja zu. Ja, ich muss ja auch lachen. Aber ich muss halt auch heulen. Es ist halt beides. Und ich meine, ganz ehrlich, jetzt mal als Vergleich, ist jetzt ein bisschen populistisch, aber lass mich auch mal ein bisschen populistisch sein. Da hat der Trump auf mich abgefärbt. Jetzt mal im Vergleich zu Trump, ihn hier.
Als G7-Präsidentschaft wollen wir gemeinsam mit den Vulnerable 20 einen globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken aufspannen.
Wow, the Vulnerable 20. Ich meine, er kann es kaum aussprechen, wobei man dazu sagen muss, Scholz stolpert leicht, wenn er Vulnerable 20 aussprechen muss, aber Trump als Native Speaker, also als einer, der Englisch als Muttersprache hat, der könnte das noch viel schlechter aussprechen als unser German Chancellor. Der kennt doch noch nicht mal das Wort vulnerable. Das ist sein Problem. Der würde von den
very, very, very strong 10,
den stärksten und geilsten und fittesten 10 sprechen. Ja, insofern bin ich schon fast wieder froh um unseren Schlumpfi. Der macht wenigstens nicht so eine irre Show aus dem Ganzen und trifft auch nicht solche Hauruck-Entscheidungen wie Trump. Immerhin macht also unser lieber Freund Schlumpfi Scholz, so viel man an ihm kritisieren kann, keinen allzu großen Unsinn, verglichen mit Trump. Und ja, ich weiß, der Vergleich ist schon gewaltig. So mitreißend, wie hier gerade zu hören, hat unser aller Kanzler also gestern Abend auf der Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh gesprochen. Ich sag ja immer, wenn Olaf Scholz eines kann, dann so richtig emotional sein. Bitte Beweis Nummer 2.
Für diesen Schutzschirm und die Klimarisikofinanzierung stellt Deutschland 170 Millionen Euro zur Verfügung.
Die Klimarisikofinanzierung? An so einem Wortungetüm merkst du einfach, dass du in Deutschland bist. Ja, andere würden sagen,
there is no climate change at all, no Klimawandel, forget it, it's not true, it's not true.
Aber hier Klimarisikofinanzierung? What the fuck ist eine Klimarisikofinanzierung? Der deutsche Staat zahlt dem Klima also Geld, damit es nicht so risikoreich durchdreht mit so heißen Sommern und Stürmen und kalten Wintern und all dem Hin und Her der vergangenen Jahre. Ist es das, was damit gemeint ist? Ich glaube nicht so wirklich. Aber Scholzis Rhetorik, muss man sagen, Wahnsinn. Hier mal zum Vergleich, wie geradezu langweilig und ohne jeglichen emotionalen Wink dagegen der UN-Generalsekretär die Weltgemeinschaft zu mehr Klimaschutz motivieren will. Und ich hoffe, ihr habt die ironischen Anführungszeichen gehört, gerade eben in diesem Satz. Wenn nicht, dann seid ihr fucking falsch in diesem Podcast. So, jetzt also Herr Guterres. Bitteschön, Bühne frei.
We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator.
Ich übersetze das mal eben. Wir sind auf der Autobahn in die Klimahölle und geben immer noch Gas. So sagte es Antonio Guterres in Ägypten und Scholz daraufhin so.
Nicht weniger, sondern mehr Tempo, mehr Ehrgeiz, mehr Zusammenarbeit beim Umstieg auf erneuerbare Energien lautet das Gebot unserer Zeit.
Mehr Tempo, mehr Energie. Ja, richtig. Merkt man schon, nicht, dass da Energie in der Stimme ist.
Oder um es mit den angemesseneren Worten von Scholz zu sagen.
Davon hatte ich keine Kenntnis, das wusste ich nicht. Das muss ich mir alles nochmal vorlegen lassen.
Ja, okay, ja, ich gebe zu, das waren die Worte im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss von Scholz. Aber in Sachen Ahnungs- und Lustlosigkeit beim Thema Klima kommt er fast an seinen Auftritt im Untersuchungsausschuss ran, muss ich sagen. Aber ganz ehrlich, das Ganze geht auch anders, nämlich so.
Excellencies, this UN climate conference is a reminder that the answer is in our hands. And the clock is ticking.
Die Lösung liegt in unseren Händen, aber die Uhr tickt, sagt Antonio Guterres weiter. Und die Jüngeren denken sich, was? Moment, die Uhr tickt? Neuer Trend auf TikTok? Ja, sowas ähnliches. Da wird klar, wir müssen handeln, jetzt. Oder, wie Scholz sagen würde,
wir werden aus den fossilen Brennstoffen aussteigen, ohne Wenn und Aber.
Warum klingt das bei ihm immer so auswendig gelernt, auf so billige Art und Weise auswendig gelernt? Selbst wenn er engagiert klingen will, kriegt das nicht hin. Naja, also insgesamt muss man sagen, ist der Kanzler voller Tatendrang? Er kommt halt nur viel zu selten dazu. Mindestens rhetorisch. Dagegen dieser. Guterres, hier nochmal.
Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible.
Also, Treibhauseffekt wächst, Temperatur steigt, wir kommen sehr bald an die Kipppunkte, die den Klimawandel unumkehrbar machen. Ein Glück für uns alle. Unser Kanzler hat die Antwort.
Bis zum Jahr 2025 werden wir unseren Beitrag aus öffentlichen Mitteln für die internationale Klimafinanzierung auf 6 Milliarden Euro jährlich ausbauen und parallel dazu auch weitere private Mittel mobilisieren.
Private Mittel mobilisieren, ausbauen, aufstauen, einpacken, was auch immer. Okay, selten bin ich so überzeugt worden und so packend mitgerissen worden. Aber da kann der UN-Generalsekretär Guterres, da kann er jetzt aber mal wirklich was vom Kanzler lernen.
We are in the fight of our lives and we are losing.
Also, wir kämpfen den Kampf unseres Lebens, vielleicht auch den Kampf um unser aller Überleben und wir verlieren. Leute, also würde sagen, dabei lasse ich es mal, oder? Entscheidet ihr, wer mehr Einsatz fürs Klima gezeigt hat? Unser Olaf Scholzi oder hier unser Freund von der UN, Antonio Guterres. Wenn ihr da eine festgelegte Meinung habt, lasst sie mich wissen über Instagram, Schröder Live, schreibt sie mir. Ich bin sehr gespannt, was euer Urteil ist.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Über die Midterms in den USA haben wir schon gesprochen, kommen wir also später auch gleich nochmal dazu. Bei Jo Schück, meinem lieben Kollegen von ZDF Aspekte, der gerade eine spannende Doku in den USA gedreht hat. Mit ihm spreche ich gleich ausführlicher drüber. Aber jetzt erstmal zu einem, der hat die Wahl schon hinter sich. Und aber zugleich heute auch vor sich. In Niedersachsen soll nämlich heute Stefan Weil, der Charismatiker von Hannover, nach dem Sieg bei der Landtagswahl wieder zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Jetzt könntet ihr sagen, ja und? Klares Ding im Landtag, oder? Aber da erinnere sich mal einer an den 17. März 2005 im Landtag von, nicht Niedersachsen, aber Schleswig-Holstein.
Für den Abgeordneten Carstensen haben gestimmt 34. Für die Abgeordnete Simonis haben gestimmt 34. Enthaltungen eine.
Genau, das ging damals viermal so. Dann gab Heidi Simonis auf, weil einer aus ihrer Fraktion sich enthielt, wurde sie trotz eigentlich vorhandener Mehrheit von einer Stimme nicht Ministerpräsidentin. Mal gucken, wie es heute bei Stefan Weil läuft. Aber ich würde sagen, Niedersachsen an Biederkeit nicht zu übertreffen. Das sind so verrückte schleswig-holsteinische Verhältnisse, wirklich nicht vorstellbar.
Die Zahl des Morgens.
Und das ist heute die 431, denn in 431 der gut 2300 Stimmbezirke soll die Bundestagswahl in Berlin wiederholt werden. Das hat der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags entschieden, erfolgt damit dem Vorschlag der Ampelkoalition. Die Union kritisiert das als unzureichend. Sie wollte in etwa viermal so vielen Stimmbezirken der Hauptstadt eine Nachwahl. Der Obmann der Unionsfraktion im Ausschuss, Patrick Schnieder, ärgerte sich denn auch entsprechend.
Dass man die juristischen Rädchen so bewegt hat, dass das Ergebnis dann politisch passt, nämlich dass am Ende so gut wie nichts passieren kann. Das ist vollkommen unangemessen, stellt in meinen Augen auch einen Fehler dar, einen Verfahrensfehler, der vom Bundesverfassungsgericht sicherlich aufgehoben wird.
So weit sind wir aber noch nicht, denn jetzt entscheidet erstmal der Bundestag über die Empfehlung des Ausschusses, wahrscheinlich übermorgen am Donnerstag, und erst wenn es dann Widerspruch gibt, muss das Gericht ran. Kann also noch was dauern mit der Nachwahl. Vielleicht wird erst nachgewählt nach der regulär anstehenden nächsten Bundestagswahl und oder Abgeordnetenhauswahl. Und Franziska Giffey kann doch noch die ganze Legislaturperiode einfach so durchhalten, durchstehen, aushalten, gestalten. Obwohl, nee, das ist bei ihr, glaube ich, der falsche Begriff. Aber groß ändern im Bundestag wird sich dann auch nichts, glaubt jedenfalls die Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Daniela Ludwig von der CDU.
Da blicken wir schlecht in die Glaskugel. Ob es tatsächlich zu einer Verschiebung des Kräfteverhältnisses kommt, wahrscheinlich bei der Geringe dieses Eingriffs eher nicht. Aber das hängt tatsächlich von vielen anderen Dingen dann ab an dem entsprechenden Wahltag.
Und wo wir schon beim Wahltag sind, warte mal, da ist doch noch eine heute, der was ändern wird, oder? Warte mal, welcher war das? Ich frage nochmal nach bei einem, der sich auskennt.
Wach und wichtig. Das Interview.
Heute, liebe Leute, ist der Tag, vor dem in Amerika viele regelrecht Angst haben und andere sich wahrscheinlich irre drauf freuen. Heute wird gewählt in den USA, die sogenannten Midterms, Halbzeitwahlen. Und die heißen so, weil sie genau in der Mitte zwischen zwei Präsidentschaftswahlen liegen. Gewählt werden alle 435 Abgeordneten im Repräsentantenhaus, außerdem 35 der 100 Senatoren im Senat und auch noch die Gouverneure in 36 Staaten. Und je nachdem, wie die Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus nach diesen Wahlen aussehen, könnte es für den US-Präsidenten Joe Biden ziemlich ungemütlich werden bis zu den nächsten Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren. Denn er könnte dann für seine Politik keinen parlamentarischen Rückhalt mehr kriegen. Gleichzeitig geht es wohl bei den Midterms auch darum, ob Ex-Präsident Donald Trump noch seine dunkle Magie auf einen Teil der Amerikaner ausstrahlt und zurückkommt. Und außerdem werden die Wahlen wohl zeigen, ob die USA zurückfinden zu den United, also Vereinigten Staaten von Amerika, oder ob sie divided, also zerrissene Staaten von Amerika bleiben, so wie es im Moment zu sein scheint. Ganz schön viele, Achtung, Aspekte, über die wir da sprechen wollen. Und zwar, Achtung, und jetzt kommt der Sinn dieser wahnsinnigen Anmoderation mit dem Moderator des ZDF-Kulturmagazins Aspekte, Jo Schück. Mit dem sprechen wir über die Midterms. Warum? Weil Kulturmoderatoren natürlich immer von allem Ahnung haben. Nein, weil er auch in den USA war. Guten Morgen, Jo.
Guten Morgen. Beides ist natürlich richtig.
Genau. Die Sendung von euch, von Aspekte zu den USA, lief am vergangenen Freitag im ZDF, kann man sich in der Mediathek noch angucken. Sehr sehenswert. Sie trägt den Titel Die gespaltenen Staaten von Amerika. Sind die USA noch zu retten? Und ich frage dich ganz direkt in bester Ingo Zamperoni-Haftigkeit, na, sind die USA noch zu retten?
Ja, das ist so eine Frage, die sich natürlich ganz viele Leute stellen. Und natürlich meine Antwort am Ende jeder meiner Sendungen ist, wir müssen alles erwarten, auch das Gute. Das bedeutet, natürlich müssen wir auch erwarten, dass die USA noch zu retten sind. Aber es wird schwer.
Okay, jetzt gucken wir uns mal an, mit wem du gesprochen hast. Du warst auf einer Shooting Range und hast da geballert. Du hast radikale Abtreibungsgegner und Befürworter getroffen. Du hast legale Cannabis-Shops besucht und ordentlich gekifft wahrscheinlich und mit republikanischen Fundamentalisten gesprochen. Beschreibe mal, wie hast du bei diesen vielen sehr unterschiedlichen Begegnungen die USA so in der Nahaufnahme erlebt?
Also wir sind ja unterwegs gewesen im Grenzgebiet zwischen Idaho und dem Staat Washington. Das sind also zwei Staaten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und deswegen steht diese Grenze auch so ein bisschen wie das Pass pro Toto fürs ganze Land. Das ist eine ländliche Gegend und natürlich gibt es kein offizielles Grenzgebiet und keine Grenzzäune und so weiter. Aber es ist schon wahnsinnig spannend, wenn du deinen Fuß auf der linken Seite hast, darfst du legal kiffen zum Beispiel. Sobald du dann auf die rechte Seite gehst, kommst du dafür in den Knast. Auf der linken Seite ist Abtreibung relativ liberal gehalten und auf der rechten Seite ist Abtreibung de facto verboten mit ganz wenigen Ausnahmen. Auf der linken Seite gibt es den Priester, der dir sagt, Gay Marriage ist super, wir müssen alle zusammenhalten, alle müssen an demokratischem Miteinander weiterarbeiten, sehr politisch auch. Und auf der anderen Seite steht der Mann, der sagt, die Feministen würden den Frauen die Schönheit der Unterwerfung wegnehmen. Ein Mann, der eine Art Gottesstaat erbauen will. Ich habe ihn auch gefragt, wie ist das, wenn du sagst, religiöse Führer auf der einen Seite und unterwerfende Frauen auf der anderen Seite, dann klingt das ja schon so ein bisschen wie dieses eine Land, über das gerade alle sprechen. Wie heißt das noch? Iran. Und er sagt, ja, eigentlich, ja, der Unterschied ist die Art der Religion. Und damit ist eigentlich alles gesagt.
Dieser Graben, den du beschreibst, man hört schon sehr anschaulich von der Grenze zwischen den beiden Staaten, ist sehr tief und wahrscheinlich auch pars pro toto und paradigmatisch für das, was in den USA los ist. Lässt der sich überbrücken oder sogar zuschütten?
Das Problem, was ich gesehen habe, also geht natürlich mit so einem gewissen Gefühl dahin. Wir wissen, in den USA ist in den letzten Jahren vieles passiert in Sachen Polarisierung und auch Radikalisierung. Wir haben verschiedene auch Gewalttaten gesehen. Der Sturm aufs Kapitol ist wirklich wie so ein nationales Trauma. Und jetzt habe ich mit verschiedenen Leuten verschiedener politischer Richtungen gesprochen. Und das für mich eigentlich Erschreckende war, dass es noch viel schlimmer ist, als ich vorher gedacht habe. Nämlich wirklich jeder ausnahmslos hat mir gesagt, er habe die Befürchtung, dass es jetzt erstmal noch schlimmer würde, bevor vielleicht irgendwas besser werden könnte. Das heißt, selbst die Menschen, die sagen, wir arbeiten an Versöhnung, wir versuchen irgendwie diese Gräben zuzuschütten und Brücken zu bauen, selbst die sagen, wir wissen gerade nicht genau wo. Jetzt muss man dazu sagen, ich war in dieser ländlichen Gegend unterwegs. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt hier ein Bild von ganz Amerika habe, aber wo es hart aufeinander prallt, sind eigentlich beide Seiten relativ hoffnungslos. Was natürlich genutzt wird, auch gerade von republikanischen Scharfmachern. Ne? Also ich habe jetzt gerade von dem Priester gesprochen, der zwar eigentlich kein großer Donald Trump-Fan ist. Er sagt im Gegenteil, das ist ein bigotter Lügner. Und ich unterstütze ihn aber trotzdem, denn er hat mir den schönsten Tag meines politischen Lebens verschafft, indem er nämlich mit dafür gesorgt hat, dass das Abtreibungsrecht bundesweit abgeschafft wird.
Gucken wir mal genau dieses Thema an, das, glaube ich, eins der entscheidenden auch dieses Jahres in den USA war, weil ein Gericht das Recht auf Abtreibung wieder an die einzelnen Staaten zurückgegeben hat. Wer kämpft da jetzt gegen wen, mit welcher Aussicht auf Erfolg?
Also das ist auch interessant zu sehen, gerade in diesem Grenzgebiet. Also ich war sowohl bei Abtreibungsbefürworterinnen, Aktivistinnen, die sich dafür einsetzen, dass eben Frauen das Recht auf Abtreibung behalten können, in Idaho, also in dem stark konservativen Staat. Und die haben mir gesagt, sie sind inzwischen mit ihren Protesten schon so am Ende, weil sie wenig Hoffnung haben, dass einige von ihnen nun überlegen, den Staat zu verlassen. Die eine hat mir gesagt, sie hat Angst, nicht nur um ihre eigene Freiheit, sondern auch um ihre körperliche Unversehrtheit. Und deswegen ist sie kurz davor, die Grenze zu überschreiten, um ins vergleichsweise liberale Washington zu gehen. Auf der anderen Seite sehen wir, in der Abtreibungsklinik in Washington haben sich die Patientinnenzahlen teilweise verdoppelt, weil nämlich in Idaho es fast unmöglich geworden ist, eine standardmäßige Abtreibung vorzunehmen. Und Idaho, die Gesetzesgeber, arbeiten gerade an einem Entwurf für das nächste Jahr, in dem Abtreibung mit Mord gleichgestellt werden soll. Also das muss man sich vorstellen. Auf dem Rücken einer großen Zahl von Menschen, nämlich den Frauen, wird hier gerade eine konservative Politik durchgesetzt, die manche von den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, als faschistoid beschrieben haben.
Jetzt schauen wir mal auf die Midterms heute. Der Geschichts- und Medienprofessor David Greenberg von der Rutgers-Universität im Bundesstaat New Jersey sagt, Trump habe bei den Midterms viel zu verlieren, denn wenn seine Kandidaten sich als Strohfeuer erweisen, dann wird der Eindruck entstehen, dass er seine Magie verloren hat. Stimmst du zu? Oder anders gefragt, welche Chancen könnte Trump haben?
Naja gut, Trump steht ja genauso wie Biden jetzt bei diesen Midterms nicht zur Wahl. Aber natürlich ist das eine Abstimmung auch darüber, wie es in Zukunft weitergehen soll. Jetzt mal unabhängig davon, mit welchen Problemen die Demokratische Partei zu kämpfen hat, wenn sie jetzt wirklich den Kongress quasi verlieren würden, da haben sie sowieso etliche Probleme. Das wiederum war ja schon immer so. Der regierende Präsident hatte bei den Midterm-Wahlen fast immer einen Verlust nach sich gezogen. Das heißt, regieren wird schwierig. Aber was heißt das jetzt für einen Trump? Ich habe den Eindruck, also da laufen wirklich auch viele, die ich getroffen habe, die da mit ihren Pickup-Trucks durch Idaho fahren. Und die haben diese Trump 2024 Mützen, die gibt es schon. Also das Merchandise ist schon da. Die Fans erwarten, dass er jetzt wieder kommt, gottgleich wieder wie der Phönix aus der Asche da emporsteigt. Aber selbst wenn das alles nicht passieren sollte, erwarten die meisten, sowohl Republikaner als auch Demokraten, dann kommt halt der nächste Trump. Also Scharfmacher hat ja die Republikanische Partei genügend und die vergleichsweise moderaten Republikaner und Republikanerinnen, die wiederum haben ja relativ geringe Chancen bei den meisten der verschiedenen Wahlen, die da stattfinden.
Welches Bild gibt denn in den USA Joe Biden im Moment ab? Also von außen, aus deutscher Perspektive gesehen, muss man ja sagen, man hat so den Eindruck, er ist relativ leise, regiert so vor sich hin. Ab und zu verzettelt er sich ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes, ist ein bisschen chaotisch, ein bisschen tattrig. Aber was würdest du aus dem Innenbild der USA sagen?
In der Region, in der ich unterwegs war, hat de facto niemand über Joe Biden geredet. Der Mann spielt im politischen Alltag der Menschen, die ich zumindest getroffen habe, eine sehr geringe Rolle. Alle, sowohl Demokraten als auch Republikaner, sprechen dauernd über Trump und was der wohl machen wird und was seine Pläne sind und wie das weitergehen wird. Aber niemand sagt, ach, Joe Biden, der wird uns irgendwie retten. Selbst die demokratische Kandidatin für den Kongress, mit der ich lange ein Interview geführt habe, sie hat kein einziges Mal den Namen Joe Biden in den Mund genommen, sondern sie spricht ganz viel über die Versöhnung vor Ort. Sie versucht, das Ganze auf eine lokale Politikebene zu bringen. Und ich glaube, die ganz große Washington-Politik, die spielt tatsächlich bei den lokalen Wahlkämpfen eine geringe Rolle. Ich glaube auch deswegen, weil die Demokraten tunlichst vermeiden wollen, mit sogenannten Eliten oder alten Herren um die 80 in Washington in Verbindung gebracht zu werden, sondern sie sprechen mehr von einem Fresh Start und was man hier in der lokalen Community alles verbessern könnte. Also ich glaube, Joe Biden spielt überraschenderweise, zumindest in dieser Region, eine geringe Rolle auf beiden Seiten.
Du hast, und das hat mich wirklich am meisten schockiert, in den USA auch die Scorpions treffen dürfen. Also ein Stück Hannover hast du mitgebracht in die USA und hast mit Klaus Meine gesprochen. Ich wusste gar nicht, dass sie noch auftreten, aber in den USA sind die offenbar immer noch erfolgreich. Was sagt das über die USA aus und worüber habt ihr gesprochen?
Du bist so gemein. Die Scorpions.
Nein, ich bin ein ganz lieber Kerl, ich kann es so nicht so zeigen.
International erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten. Und es war wirklich was so ein lustiger Zufall. Also das muss man sich vorstellen, wir recherchieren ewige Wochen herum, was wir da in dieser Region, auf diesem Grenzgebiet alles machen können. Und dann auf einmal fällt uns auf, Moment mal, da steht doch gerade Veranstaltungskalender Scorpions, das ist doch diese Band von früher. Und das war natürlich für uns ein gefundenes Fressen, da mussten wir hin. Ich bin sogar im Tourbus mitgefahren, also mit Klaus Meine im Tourbus zum Konzert. Das war natürlich ein großes Erlebnis. Tatsächlich sind die seit 3 Monaten unterwegs in den USA, ausverkaufte Konzerte. Sie haben sogar eine Las Vegas Residence Show gehabt, also echt großes Ding. Irgendwie 8 Konzerte hintereinander und sie machen Rockmusik. Seit ewigen Jahrzehnten machen die Rockmusik, sind, glaube ich, seit 40 Jahren touren sie durch die USA, kennen das Land. Und das Interessante ist wirklich, ich habe mich dann auch mit vielen Fans vor dem Konzert unterhalten, da kommen sie alle, ne? Demokraten und Republikaner. Und ausgerechnet die Scorpions schaffen es tatsächlich, so eine kulturelle Brücke zu bauen, weil nämlich die meisten Fans sagen, ja, ich stehe eher da oder ich stehe da, aber heute Abend ist das auch alles egal, heute Abend machen wir Wind of Change, heute Abend ist Rock You Like a Hurricane und da können wir mal für 2 Stunden die ganzen politischen Krimpelkrampel da einfach vergessen. Also die Scorpions schaffen es, die Menschen in Amerika zusammenzubringen. Das ist doch irgendwie auch eine schöne Botschaft.
Also, große Empfehlung, die Doku Die gespaltenen Staaten von Amerika sind die USA noch zu retten. Mit dem Moderator des ZDF-Kulturmagazins Aspekte, Jo Schück. Das war er zu den Midterm-Wahlen in den USA heute.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Reinhold Messner, Bergsteiger. Die Natur hat immer recht. Die Fehler machen immer nur wir.
Ende der Denkpause.
So Leute, das war's am Dienstag für heute. Kommt gut durch den Tag. Wir hören uns morgen. Bis dahin. Tschüss.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. zu hören in der ARD Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.